Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext wie immer am letzten Werktag eines Monats mit dem Sachbuch-Trio. Heute eine Damenrunde. Sabine Bitter, Ginger Hobi-Ragaz und Angelika Schett stellen ihre persönliche Auswahl vor. Um Fernliebe in der globalisierten Gesellschaft geht es, um gemischte Gefühle und um ein Fälscherleben in Paris. Das Gespräch leitet Cornelia Kasis.
Ja, und in der Oktoberausgabe der Kontextreihe Das Sachbuchtrio geht es um Fernliebe, um gemischte Gefühle und um Moral und Illegalität. Fangen wir beim Buch an, das Sie, Sabine Bitter, sozusagen zu Ihrem Sachbuch des Monats gekürt haben. Da geht es um einen Fälscher. Er heißt Adolfo Kaminski, geschrieben hat es Sarah Kaminski. Und bei dieser Namensgleichheit wird man natürlich sofort stutzig. Sarah Kaminski ist Adolfos Tochter. Der Titel Ihres Buches heißt Ein Fälscherleben und ist im Antje Kunstmann Verlag erschienen. Was macht dieses Buch so empfehlenswert?
Sarah Kaminski, eben die Tochter, schildert die sehr ungewöhnliche Lebensgeschichte ihres Vaters, der es sich zum Beruf gemacht hatte, falsche Papiere von Passagierscheinen über Schiffskarten bis hin zu Pässen herzustellen, um Menschen zu retten, die politisch verfolgt wurden. Adolfo Kaminski arbeitete von den 1940er Jahren an, zu Beginn in der Resistance, dann bis 1971, während rund 30 Jahren, also in Paris als Fälscher, und seine Pässe gingen in alle Herren Länder. Die Autorin zeichnet mit dieser Biografie zugleich die Linien der politischen Konflikte und Verfolgungen im 20. Jahrhundert nach, aus eben dieser besonderen Perspektive, aus der Sicht eines Meisterfälschers. Und sie, die Drehbuchautorin ist, tut es dramaturgisch sehr geschickt, so dass sich das Buch sehr leicht liest und von Anfang an bis zum Schluss auch zu fesseln vermag.
Die Weltgeschichte aus einer ganz besonderen Perspektive, mehr über Adolfo Kaminskis Fälscherleben, mehr über einen mutigen Mann aus der Sicht seiner Tochter in etwa 20 Minuten. Christian Weber, Gemischte Gefühle, so heißt das Buch, das Sie, Ginger Hobi-Ragaz, ausgewählt haben. Es sind Ausflüge in die Welt unserer Emotionen. Wie ist es Ihnen denn ergangen auf dieser Exkursion in die manchmal so zwielichtige Welt der Gefühle?
Ich hatte gemischte Gefühle, musste mal schmunzeln, etwa als beim Heimatgefühl die Definition des Starfußballers Bastian Schweinsteiger herbeigezogen wird. Seine Antwort nämlich darauf, warum er Angebote ausländischer Vereine ablehnte. Ich kenne die Angestellten und weiß, wo die Toiletten sind. Dass er auf der lustigen Seite als eine leichte Definition von Heimatgefühl. Dann hat es aber auch andere Dinge gegeben, die haben mich nachdenklich gestimmt. Etwa, das steht, der eigentliche Zustand der Verwirrtheit sei ja eine angemessene Reaktion auf den Zustand der Welt und der Dinge im 21. Jahrhundert. In ist Verwirrtsein ja nicht gerade gefragt, ist eher der kompetente Auftritt.
Mehr über die gemischten Gefühle in der Mitte dieser Sendung. Vertiefen wir uns zunächst in ein ganz modernes Phänomen, die ferne Liebe. Die meisten denken nun an möglicherweise an Paare, die weit voneinander weg wohnen und sich mit Hilfe von Skype in die Nacht küssen. Dem Autorenpaar Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim, beide Soziologen, geht es aber um vielfältige Lebens- und Liebesformen im globalen Zeitalter. Also auch beispielsweise um griechische Großeltern, deren Enkel in Cambridge studiert, um äthiopische Arbeitsmigranten, um Chatroom-Tragödien und um vieles mehr. Angelika Schett, wie haben Sie da überhaupt noch den Überblick behalten?
Ganz gut. Man merkt, dass das Autorenpaar insgesamt wissenschaftliches Arbeiten gewohnt ist. Es ist mitnichten so ein Kuddelmuddel, wie man es häufig in Büchern, die sich mit der Liebe beschäftigen, findet. Es geht um Weltfamilien und gemein sind dabei Liebes- und Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern oder Kontinenten kommen. Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim widmen sich in diesem Zusammenhang überraschenden Verbindungen, eben nicht nur den Paaren aus unterschiedlichen Kulturen, die sich zusammen tun, nicht nur den Liebenden, die arbeitsbedingt selten zusammen sind und die, wenn sie dann zusammenziehen, sozusagen Abschied vom Abschied nehmen müssen. Nein, sie untersuchen auch Ehen, die quasi aus dem Katalog gestiftet werden, ebenso wie Migrantinnen, die ihre Kinder zu Hause verwandtschaftlicher Obhut übergeben, um bei den westlichen Berufsfrauen deren Kinder zu hüten. Auch hier ist Fernliebe im Spiel, sowie Leihmutterschaften und lebende Organspender, mit denen sich Menschen aus armen Regionen ein wenig Wohlstand schaffen. Und noch so ein kleines Detail oder großes. Zum Beispiel schicken Migranten insgesamt mindestens 250 Milliarden Dollar in ihre Familien zu Hause. Und das ist mehr als die Summe aller staatlichen Entwicklungshilfen zusammen. Habe ich so nicht gewusst.
Ja, und das muss man sich mal wirklich vergegenwärtigen. Bleiben wir bei diesem Buch des Autorenpaares, das sich ja schon vor einigen Jahren mit ihrem Bestseller »Das ganz normale Chaos der Liebe« in weniger klischierte Liebesvorstellungen vertieft hat. Wie verträgt sich denn nun Liebe mit Ferne?
So gut und so schlecht wie die Liebe mit der Nähe. Vom ganz normalen Chaos geht es dem Autorenpaar nun um den Übergang zum globalen Chaos in der Liebe. Schwierig und unübersichtlich ist es in der Liebe sowieso. Nur, Weltfamilien sind eben Familien, die über nationale, religiöse, kulturelle, ethnische und so weiter Grenzen hinweg zusammenleben. Und da stellt sich das nochmal ein bisschen anders dar. Da gehört nämlich zusammen, was nach bisherigen Vorstellungen nicht zusammengehört. Der fremde andere wird da zum Liebsten und Nächsten. Das war etwa in den 50er und 60er Jahren mit dem ganz bestimmten Familienmodell ganz anders. Schwierigkeiten gibt es etwa, was meint der andere, wenn er wütend wird und sagt, du bist ja verrückt. Das wird kulturell sehr verschieden aufgefasst. Oder man muss auch beim Essen gucken, auch wenn das jetzt vielleicht vergleichsweise banal klingen mag, nach dem Motto, schreibt das Autorenpaar, Liebe geht durch den Magen, Liebe schlägt auch auf den Magen. Zum Beispiel, wenn jemand nicht gewohnt ist, dass man so schön am gedeckten Tisch sitzt, verweilt. Und es wird auch wichtig, was die Autoren biografische Rückwände nennen, nämlich im Laufe der Zeit, wenn man so zusammenlebt, werden alte Sachen wieder wichtig, die man so im jugendlicheren Überschwang nicht mehr so wichtig gefunden hat. Und das kann Paaren plötzlich das Leben schwer machen. Das heißt, dass Traditionen, die zuerst überhaupt keine Rolle spielten, bedeutend werden und man sich dann auch ziemlich in die Wolle kriegen kann. Und eben Kinder sowieso, wie erzieht man sie? Fragen, die sich eben aber auch sonst stellen, auch bei Paaren, die hier sozusagen um die Ecke zusammenfinden, müssen sich damit auseinandersetzen. Nur bei binationalen oder bikulturellen Paaren stellen sie sich öfter und wohl auch intensiver. Aber im guten Fall, so halten die Autoren fest, halte das die Beziehung frisch. Die alte Frage, wie viel Ferne und wie viel Nähe die Liebe verträgt, stellt sich bei weitgehend getrennt lebenden Paaren besonders. Ermordet die Fernliebe die Nahliebe oder ernährt die Fernliebe die Nahliebe, nun mal geografisch gesehen? Kann die Fernliebe sogar als eine gesteigerte Form der Romantik gelten, die noch radikaler soziale und kulturelle Bindungen abstreift, die der nationalen und ethnischen Zugehörigkeit und der geografischen Nähe? Immerhin dauerte die Ewigkeit der nationalen Kleinfamilie eigentlich nur wenige Jahrzehnte. Nehmen wir mal die Internetliebe. Sie ist, so finden die Autoren, der Aggregatzustand der Liebe, die bekanntlich immer vorgestellte Liebe ist und die ist im Kopf. Die Körperlosigkeit der Fernliebe übers Internet könne sogar die Romantik steigern und die Fantasie. Die geografische Fernliebe könne allein mit der Sprache und Blicken Reiz und Bestand erhalten. Erich Kästner fand zwar das Gegenteil, der sagte, die Entfernung macht alles kaputt, aber unsere Autoren hier fragen, erblüht die Liebe nicht auch an der Geografie? Es ist eine Liebe ohne Alltag. Fernliebe ist wie Sex ohne Bettwäsche, Waschen wie eine Bergtour ohne Schweiß und schmerzende Knochen. Schwierig wird es, wenn beide dann doch mal zusammenkommen, denn was die Distanz ja gnädig verdecken konnte, bricht dann auf und dann heißt es nicht mehr sehnsuchtsvoll, oh, wärst du doch da, sondern es heißt, oh, wärst du doch dort. Aber eben, die Autoren widmen sich nicht nur Liebesbeziehungen, sondern eben so der Fernliebe der Migrantenmütter ihren Kindern gegenüber. Die schicken Geld nach Hause, die Kinder werden dann von der Familie am Ort betreut. Das ist nicht einfach. Es ist schwierig, es stärkt aber auch die Position der Frauen in den Ländern, weil sie eben für das Geld sorgen, die Familie versorgen und so weiter. Es hat also einen emanzipatorischen Gewinn.
Angelika Schett, wenn ich Ihnen zuhöre, dass das Buch einfach wirklich einen Blick hat auf die moderne Gesellschaft, auf die globalisierte Welt und dass es nicht so eilfertig mit Antworten daherkommt, sondern einfach zunächst mal darstellt und Fragen aufwirft. Oder gibt es so etwas wie ein Fazit?
Also es gibt in jedem Fall ein Fazit, aber zuerst möchte ich noch darauf eingehen, es wertet nicht im eigentlichen Sinn, aber es stellt in Frage nämlich unsere eurozentrische Sicht, mit der wir immer meinen, beurteilen zu können, was wahre Liebe ist und was nicht. Und die Autoren sagen, es ist durchaus denkbar, dass man Liebe und Geld miteinander verknüpft. Und das finde ich schon noch irgendwie speziell, weil uns das ja nicht ohne weiteres einleuchtet. Was das Fazit angeht, da möchte ich gern zitieren. Da schreiben sie nämlich, Liebe und Familie verlieren ihre Bindung an einen Ort und suchen ihr Glück in der Vielfalt der Welt. Es entsteht geografische und kulturelle Fernliebe. Im Horizont der Liebe entschwindet das Entweder-Oder, das Hier oder Dort, das Wir oder Die. Der Liebe wachsen Flügel. Finde ich ziemlich schön.
Sie haben diese Frauen angesprochen, die in anderen Ländern weit entfernt von ihrer Heimat arbeiten, um zum Beispiel die eigene Familie durchzubringen. Das passiert ja oft nicht einfach aus reiner Liebe, sondern auch aus Not. Was sagen die Autoren dazu?
Genau diese Not bewirkt ja das und das wird auch diese Frauen ziemlich in die Bredouille bringen, weil sie ja quasi die Kinder anderer Leute, also unserer westlichen berufstätigen Frauen, hüten, die dann ihrerseits arbeiten gehen können, berufstätig sein können. Also sie gucken nach den Kindern anderer Leute, geben denen Liebe und ihre eigenen Kinder können sie höchstens noch per Internet oder so mal ein bisschen gucken, mit ihnen kommunizieren. Das ist für die Frauen wirklich sehr schwierig, das sagen die Autoren auch, aber sie sagen auch, dass es eine gute Lösung ist, um der Not zu begegnen. Im Moment.
Machen wir hier einen Punkt, obwohl es sicher noch mehr dazu zu sagen gäbe, wie immer, wenn es um die Liebe geht. Die Angaben zum Buch Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim, Fernliebe, erschienen ist es bei Suhrkamp. Danke, Angelika Schett. Sie hören der Rest 2 mit der Oktoberausgabe des Sachbuchtrios und da wenden wir uns nun den gemischten Gefühlen zu. Gemischte Gefühle, so sind die Ausflüge in die Welt unserer Emotionen überschrieben. Erschienen sind sie in der Edition der Süddeutschen Zeitung. Im Werbetext zum Buch, das Christian Weber herausgegeben hat und Sie, Ginger Hobi-Ragatz, ausgesucht haben, lese ich: Das grün geäugte Monster, die Eifersucht, trifft auf den dunklen Durst die Rache. Gemischte Gefühle beschreibt die Welt unserer Emotionen sehr unterhaltsam und sehr informativ. Wie steht es denn nun wirklich mit dem Unterhaltungswert, aber auch mit dem Informationswert?
Das Buch, es ist ja eigentlich ein Sammelband. Ja, es ist unterhaltsam und es liest sich auch leicht. Das hat auch mit dem einfachen Aufbau zu tun. Pro Kapitel geht es um eines von insgesamt 28 Gefühlen, etwa um Stolz oder Reue. Auf 3 bis 6 Seiten nehmen sich ein gutes Dutzend Autorinnen, Journalisten der Süddeutschen Zeitung dem jeweiligen Gefühl anekdotenreich an. So sind die wissenschaftlichen Befunde zu einem dieser Gefühle eingebettet in Schilderungen von persönlichen Erlebnissen, bahnbrechenden Tierversuchen oder auch gespickt mit Beispielen aus der Literatur. Gemischte Gefühle verspricht im Untertitel Ausflüge in die Welt unserer Emotionen und hält dieses Versprechen. Den Ausflügen liegt meist ein Frageraster zugrunde. Steckt hinter diesem Gefühl zum Beispiel Sehnsucht, Natur oder Kultur? Kennen dieses Gefühl auch andere Kulturen und brauchen diese dieselbe Körpersprache dafür? Oder auch die Frage danach, ob es ein Gefühl schon immer gegeben hat oder ob es ein Produkt jüngerer Zeit ist, so beispielsweise das Fremdschämen. Gemischte Gefühle ist essayistisch geschrieben. Die Fragen werden also nicht anhand langer wissenschaftlicher Diskurse beantwortet, sondern es wird auf jene Wissenschaft zurückgegriffen, die gerade eine Antwort bereithält oder deren Methode erwähnenswert erscheint. Sei diese historischer, literarischer, psychologischer oder neuropsychologischer Natur oder gar ökonomischer. So lernte ich etwa, dass Beleidigungen durchaus ein effektiver Wert in Euro zukommt. Im deutschen Straßenverkehr jemanden als fieses Miststück zu beleidigen, könne schon mal mit 2.500 Euro gebüßt werden. Das, folgert der Autor, müsse einem eine ordentliche Beleidigung eben auch mal wert sein. Erfahren habe ich auch, wie das Gefühl Rührung gemessen wird. Um zu messen, ob ein Musikstück die Probanden rührt, beispielsweise, haben sich die Forschenden auf die Erektion der Hauthärchen konzentriert, den sogenannten Gänsehauteffekt. So ist das Buch kaleidoskopisch angelegt. Es ist informativ und anregend. Die Ausflüge in die Welt unserer Emotionen hinterlassen einen neuen Blick auf die Gefühle, Fast so, wie wenn man ein fremdes Land durch andere Augen sieht, wenn man es eben zum ersten Mal bereist hat. Es räumt auch auf mit geläufigen Vorurteilen. Nicht die alten Menschen seien jene, die sich am häufigsten einsam fühlten, sondern die Jugendlichen. Und es sei auch nicht so, dass die Suizidrate sich in der Weihnachtszeit erhöhe. Ihren Peak habe diese nämlich im Mai.
Gemischte Gefühle, das ist ja so alltagssprachlich ein Begriff, den man dann einsetzt, wenn man den Eindruck hat, ich weiß nicht richtig, was ich von einer Sache halten soll. Also wenn mich jemand fragt, was hältst du davon, dann sage ich, ich habe gemischte Gefühle. Das heißt, ich kenne mich gar nicht richtig aus. Was Sie ja jetzt erzählt haben, ist ja relativ präzise rund um die gemischten Gefühle. Das scheint ja irgendwie ein bisschen anders gemeint zu sein.
Ja, und das verwirrt irgendwie auch immer wieder ein bisschen. Sie verstehen das gemischte Gefühl etwas anders, also beziehen sich teilweise auch auf das Janusgesicht eines Gefühles. Oder zur Sehnsucht beispielsweise, da schreiben Sie, das sei ein typisch gemischtes Gefühl, eben die Sehnsucht. Denn bitter sei das Wissen um die Unerreichbarkeit des Zieles, süß aber die Fantasie des Ersehnten. Und im Ganzen schienen die Menschen die Sehnsucht als hilfreich zu empfinden. So wird zumindest die Forscherin zitiert.
Ginger Hobi, Sie sprechen von 28 Gefühlen. Ich könnte jetzt behaupten, es gibt sicher noch mehr. Es tönt für mich ein bisschen nach einem Sammelsurium. Gibt es so etwas wie einen roten Faden?
Es ist ein Sammelsurium und dennoch, denke ich, lässt sich ein roter Faden eben in diesem Frageraster ausmachen, das ich erwähnt habe. Und dazu gehört auch eben auch die Frage, die immer wieder aufgeworfen wird, was ist die Funktion von einem Gefühl? So steht bei Liebeskummer etwa, da lohne sich doch, denn der Trennungsschmerz binde Menschen aneinander und sichere langfristig sogar die Arterhaltung. Oder beim Ekel steht, dass Ekelgefühle dazu dienten, zu verraten, wovor sich eine Gesellschaft fürchtet und wovon sich ihre Mitglieder abgrenzen möchten.
Christian Weber, gemischte Gefühle, Ausflüge in die Welt unserer Emotionen, erschienen in der Edition der Süddeutschen Zeitung. Danke, Ginger Hobby Ragaz. So, und nun zu Adolfo Kaminski und seinem Fälscherleben im, wie Sie Sabine bitte gesagt haben, fesselnden Bericht seiner Tochter Sarah Kaminski. Ganz einfach und grundsätzlich gefragt, wer war dieser Mann, der den Titel Meisterfälscher trägt?
Da muss man in die Zeit des Ersten Weltkriegs zurückblättern. Kaminskis Eltern sind russische Juden, die sich in Paris kennenlernen. Als in Russland 1917 dann die Bolschewiken an die Macht kommen, weist Frankreich alle Russen aus, die als Rote gelten. Auch Kaminskis Vater gehört dazu. Das junge Paar kann wegen des Kriegs dann eben nicht nach Russland zurück und wandert nach Argentinien aus, wo dieser Adolfo 1925 geboren wird. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, 1938, dann kehrt die Familie nach Frankreich zurück. Sie kommt bei einem Onkel notdürftig in der Normandie unter. Und für Adolfo stellt sich dann ein kleines Problem. Der hat in Argentinien schon die Schule fertig gemacht, muss aber in Frankreich noch ein paar Monate pro forma die Schulbank drücken, weil er eben noch nicht 14 ist. Und er wird dort mit einer extra Aufgabe betraut vom Schuldirektor. Er soll nämlich oder darf eine Schülerzeitung drucken. Und so lernt er dann als Autodidakt den Umgang mit der Druckerpresse, eignet sich die Grundzüge der Typografie und der Gravur auf eigene Faust an, was ihn völlig fasziniert. Danach bewirbt er sich dann als Färberlehrling und während er khakifarbene Armeeuniformen aus dem Ersten Weltkrieg in dunkelblaue Zivilkleidung umfärbt, weil ja die Stoffe knapp sind, wird ihm klar, dass man generell Stoffe vollständig in andere verwandeln kann, wenn man nur die richtige Formel dazu hat. Das heißt, die Folge davon ist, er wälzt sich durch Chemiebücher, experimentiert auch mit sogenannten unlöschbaren Tinten und stellt dann fest, dass ausnahmslos alle löschbar sind. Weitere Folge, er baut sich auf eigene Faust ein Chemielabor zusammen, ein Apotheker im Ort, in diesem kleinen Provinzkaff hilft ihm dabei, doch dieser Mann ist gar nicht Apotheker, seine Apotheke ist nur eine geschickte Tarnung. Er ist vielmehr ein Mittelsmann zu französischen Sabotagegruppen, die gegen die Nationalsozialisten, die ja Frankreich dann besetzen, Widerstand leisten. Und der fragt dann diesen jungen, eifrigen Kaminski an, ob er bereit sei, auch gefährlichere Dinge als Seifen und Kerzen herzustellen. Und so mischt dann der junge Autodidakt jagt schon bald Chemikalien zusammen, die Übertragungsleitung zerfressen, Eisenbahnkonstruktionen ein bisschen schneller rosten lassen. Kurz, er ist im Widerstand. Ein Jugendtraum auch von ihm. Doch 1940 gerät er selbst dann ins Visier der Nationalsozialisten. Er kommt mit seinem Vater und den Geschwistern in das Durchgangslager Drancy, 20 Kilometer von Paris entfernt, und dort kriegt er dann mit, wie Tausende von französischen Juden deportiert werden. Seine Familie kann sich retten, weil sie eben einen argentinischen Pass hat, und er kann nach Paris zurück und taucht dann in der Résistance unter und beginnt diese Karriere als Passfälscher. Das geheime Labor, das er mit vier anderen jungen Leuten betreibt, stellt dann pro Woche bis zu 500 Dokumenten für jüdische Flüchtlinge aus. Und das ist erst der Anfang.
Das ist erst der Anfang. Bevor wir uns auf diese unglaublich bewegende und bewegte Geschichte, die ja ein richtiges Zeitdokument ist, einlassen, zunächst mal eine Frage einfach zur Anlage des Buches. Sabine, bitte. Was Sie gelesen haben, ist von der Tochter des Adolfo Kaminskis geschrieben. Wie schafft das die Tochter mit Bewunderung und Distanz, mit Nähe und Sachlichkeit?
Das ist natürlich ein Problem, wenn die Tochter über den Vater schreibt. Ich finde, jetzt in diesem Fall ist es gelungen. Es ist relativ distanziert. Sie hört auch 1971 mit der Lebensbeschreibung auf, als er aufhört mit dieser Tätigkeit. Sie äußert sich, sie beurteilt sein Privatleben nicht, lässt ihn aber in dialogischen Passagen über sein Privatleben erzählen, und das beurteilt er auch sehr selbstkritisch. Also er hatte eigentlich kein Privatleben. Seine Frau und seine Kinder haben sehr darunter gelitten. Er hat ja auch immer im Untergrund gewohnt, von ihnen getrennt. Das beschönigt er nicht. Und die Distanz der Tochter merkt man auch in dem Sinn, dass sie diese moralischen Fragen aufwirft, die natürlich auch ein Thema war. Also er fälschte Pässe, um Menschenleben zu retten. Das bewundert sie, und er sagt, er hätte diese Illegalität verantworten können, weil sie nicht gegen humanistische Werte verstoßen hat. Und insofern seien sie ein ernstzunehmendes, wirkungsvolles Mittel. Das ist so einer seiner Standpunkte. Er fälschte Papiere, um Soldaten zur Desertion zu verhelfen. Er war aber auch bereit, Chemikalien zu mischen, um Sabotage zu betreiben. Er habe sich aber, wie er der Tochter glaubwürdig, wie ich meine, zu Protokoll gibt, immer geweigert, an Terroranschlägen teilzunehmen. Es gibt auch Beispiele, wo er das belegt. Er war zum Beispiel nicht bereit, der französischen Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg dabei zu helfen, spezielle Karten von Indochina anzufertigen, als die französische Regierung versuchte, ihre Kolonie dort wieder unter Kontrolle zu bringen.
Wenn man Leben im Untergrund hört, ist das wirklich sehr untergründig. Man hat überhaupt keine Vorstellung, wie das eigentlich aussieht. Schreibt die Tochter etwas darüber? Sie war zwar nicht dabei, aber sie wird ja da auch Eindrücke gehabt haben.
Sie beschreibt konkret, wie ihr Vater diese Tätigkeit im Untergrund lebte. Da gab es ja oft Situationen, in denen es pressierte. Also er musste über Nacht Pässe bereitstellen für viele Leute. Er gibt zum Beispiel zum Protokoll, wach bleiben gegen den Schlafkämpfen. Die Rechnung ist einfach. In einer Stunde kriege ich 30 Blankopapiere fertig. Wenn ich eine Stunde schlafe, werden 30 Personen sterben. Also solche Situationen gab es immer wieder. Sein Leben war total angespannt, eben wenig Schlaf. Er war immer auf der Hut, musste sich auf der Straße einfach systematisch vergewissern, dass ihm niemand folgte. Tagsüber arbeitete er als Fotograf, nachts als Fälscher. Seine Finanzen waren immer im Minus, denn für die angefertigten Papiere, und das ist ein interessanter Punkt, nahm er kein Geld an. Das war eigentlich geschäftsschädigend. Wenn es nicht mehr ging, brachte er eine Kamera ins Pfandhaus. Er fühlte sich nie jung, kannte kein Privatleben. Vielleicht ein kurzes Zitat noch dazu. Sehr oft brach ich mein Versprechen, am Wochenende mit den Kindern spazieren zu gehen. Da ich 1000 Geheimnisse hatte, redete ich so wenig wie möglich, um nicht allzu viele Lügen erfinden zu müssen, in die ich mich hätte verstricken können. Es ist mir nie gelungen, die Untergrundarbeit und mein Privatleben unter einen Hut zu bringen. Ich nahm mir nie frei, ich war nicht verfügbar, ich war offen gestanden keine gute Partie.
Sabine, bitte, Sie sagten, Adolfo Kaminski war als junger Mann für die Résistance tätig und verhalf vielen Jüdinnen und Juden mit gefälschten Papieren zur Flucht, eben auch zu einem persönlichen Preis. Er war aber ja dann bis in die 70er Jahre als Passfälscher tätig. Was machte er nach der Résistance?
Gegen Ende des Kriegs wird er vom französischen Geheimdienst angefragt. Dieser will Agenten mit falschen Papieren nach Deutschland schicken, um dort in Konzentrationslagern noch Beweise zu sichern. Nach dem Krieg wird Kaminski dann weiter angefragt, für Überlebende des Holocausts Pässe zu machen, damit sie nach Palästina auswandern können. In den 1950er Jahren wird er für die verfolgten Kämpfer der algerischen Unabhängigkeitsbewegung tätig, in den 60er Jahren für die lateinamerikanischen Revolutionäre und auch für amerikanische Deserteure im Vietnamkrieg stellt er Pässe aus. Und nicht zuletzt konnte der legendäre Vertreter der 68er-Bewegung, Daniel Cohn-Bendit, an der Mai-Revolte in Paris auch nur sprechen, weil er einen Pass von Kaminski in der Tasche hatte.
Gut zu wissen.
Ja, ganz, ganz vielfältige Daten und einen ganz ungewöhnlichen Blick auf die Weltgeschichte. Danke, Sabine, bitte. Ich bitte um die Angaben zu Ihren Büchern und um eine kurze Antwort auf die Frage, für wen Ihre Bücher irgendwie gemacht sind. Sabine, bitte.
Das Buch empfehle ich jenen, die gerne Biografien lesen und sich für Geschichte interessieren. Es gibt neben dieser bewegenden Geschichte dieses Meisterfälschers auch einen Einblick eben in die Widerstandsbewegung des 20. Jahrhunderts. Das scheint mir interessant in einer Zeit, in der sich ja in vielen Ländern politische Bewegungen gegen ein totalitäres Regime auflehnen. Also Sarah Kaminski, Adolfo Kaminski, ein Fälscherleben, München 2011, erschienen im Verlag Antje Kunstmann.
Ginger Robira-Gatz.
Das Buch Gemischte Gefühle dient als Einstiegsdroge für Psychomuffel. Ich würde es allen empfehlen, die Lust haben auf ein Instrumentarium, um ihre Gefühle besser zu verstehen, ihnen besser folgen zu können und sie auch wissenschaftlich ein bisschen verorten zu können. Gemischte Gefühle, so sind die Ausflüge in die Welt unserer Emotionen, ist erschienen bei der Edition der Süddeutschen Zeitung.
Und Angelika Schett?
Ja, das Buch Fernliebe von Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim erschien im Surkamp Verlag. Empfehle ich allen, die sich vom traditionell geprägten Liebesbild bereit sind, ein bisschen abzusetzen und mal zu schauen, welche menschlichen Verbindungen auch das Wort Liebe verdienen, bei denen wir es so gemeinhin gar nicht denken würden.
Das nächste Sachbuchtrio wird am 30. November zu hören sein. Ich wünsche bis dann viel Muße zum Lesen, wenn es draußen neblig ist und die Blätter alle fallen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.